Pastor, sie hat immer wieder Schönes und Schwieriges. Eins vom Allerschönsten, wo ich immer wieder begeistert bin in einer Gemeinde, wenn man darf miterleben, wie Menschen in einer Beziehung zu Jesus Christus hineinwachsen. Wie Menschen ihren Schöpfer kennenlernen und in die Beziehung hineinwachsen. Wenn sie nicht einfach eine Religion kennenlernen, sondern wenn sie Jesus Christus ganz persönlich dürfen begegnen und kennenlernen. Als ihren Retter, Erlöser und Heiland dürfen annehmen, als einen, der Hoffnung gibt. Das ist etwas Wunderschönes. Und ich möchte euch jetzt mit Ihnen nehmen in eine kleine Geschichte von Ronald Sider. Andere haben das vielleicht ähnlich auch schon erzählt oder geschrieben. Müsst ihr euch vorstellen, Jesus kommt nach seiner Auferstehung und Auffahrt in den Himmel, kommt er im Himmel an und begegnet dem Erzengel Gabriel. Der Erzengel Gabriel kommt auf ihn zu und sagt zu Jesus: Herr Jesus, wie war es auf der Erde? Hast du deinen Auftrag können erfüllen, wo du in dieser Welt gehabt hast? Hast du die ganze Welt können retten? Und Jesus sagt ja und nein. Und er erzählt dem Erzengel Gabriel: Schau, ungefähr 30 Jahre habe ich als Vorbild auf dieser Erde gelebt. Ich bin ein paar tausend Juden begegnet und habe ihnen von Gott erzählt. Ich bin für die Sünde der Welt bin ich gestorben. Ich habe alles auf mich getragen. Und ich habe versprochen, dass diejenigen, die an mich glauben, ewiges Leben werden bekommen. Ich bin für sie gestorben, ich bin aus dem Grab wieder auferstanden. Und ich habe so einen kleinen Kreis von etwa 120 Jüngern bin ich nochmal begegnet und habe sie überzeugt davon, dass ich auferstanden bin, dass ich lebe. Und ich war auf dieser Welt, um meine Anhänger zu überzeugen, dass mein Leben, mein Tod die Art ist, wie Gott die Welt retten will. Dass das allein genügt, an mich zu glauben. Ja, und dann habe ich die 120 zurückgelassen, habe ihnen anschliessend den Heiligen Geist ausgesandt, dass sie nicht allein sein müssen, dass sie keine Angst haben in dieser Welt und dass sie die Aufgabe, die ich ihnen gegeben habe, nicht allein tun müssen. Dass sie nicht allein die Welt retten können, sondern dass ich es durch meinen Geist werde tun. Der Erzengel Gabriel ist ganz aufgeregt und fragt: Du, sehe ich das richtig? Willst du damit sagen, dass du deinen gesamten Plan, den du gehabt hast, von dieser Rettung in die Hände von diesen 120 Personen, von diesen 120, das sind ehemalige Prostituierte, Fischer, Zöllner, dass du das in ihre Hände gelegt hast? Und Jesus sagt: Ja, genau, so ist es. Und Gabriel schüttelt besorgt den Kopf. Und was ist, wenn die jetzt den Auftrag nicht ernst nehmen? Du hast doch sicher einen Alternativplan, irgendeinen Plan B, wenn das jetzt nicht funktioniert mit diesen 120 Leuten, dass du es irgendwie anders machst. Und Jesus sagt ihm so: Nein, es gibt keinen Plan B. Ich vertraue darauf, dass sie es gut werden machen. Das ist so eine kleine erfundene Geschichte. Aber mich bewegt die Geschichte, weil ich merke, Gott hat einen Plan A und er gehört mir dazu. Und wir werden jetzt heute über den Plan A nachdenken. Über das, was Gott sich bei dem Ganzen eigentlich gedacht hat. Und Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, damit meint er sich, Jesus, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Grund. Jesus sagt, das ist der Grund, warum ich gekommen bin. Ich bin gekommen, damit es euch irgendwie ein bisschen besser geht, dass ihr mehr Wohlstand habt oder dass ihr besser durchs Leben durchkommt. Nein, ich bin gekommen, um das, was verloren ist, zu suchen und zu retten. Das ist mein Grund, warum ich auf die Erde gekommen bin. Das ist meine Mission, mein Auftrag. Suchen und retten, was verloren ist. Und das ist der Grund, warum Jesus den herrlichen Platz beim Vater im Himmel verloren hat. Und wir werden irgendwann einmal staunen, wenn wir im Himmel werden sein und all das sehen, wo es dort hat, und werdet staunen, dass Jesus das für uns verloren hat. Das ist gewaltig, wenn wir würdet wissen, wie wunderschön es im Himmel ist. Wir können uns das immer nur mit unseren menschlichen Gedanken versuchen vorzustellen, und dann wird uns berichtet von goldenen Straßen. Die einen sagen, ja, Gold. Ah. Ich finde das eklig, wenn alles aus Gold ist. Kitschig. Das sind unsere menschlichen Gedanken. Aber wenn wir wüssten, wenn wir im Himmel, ach, wie wunderbar, so gut können wir uns das gar nicht vorstellen. Und das hat Jesus verloren, weil er will suchen und retten. Und wenn du da bei uns im Gottesdienst bist, dann bist du entweder schon gesucht worden und gerettet worden, schon gefunden worden, dann gehörst du schon dazu, oder du hast dich zumindest auf den Weg gemacht und bist kurz davor, gerettet zu werden. Aber Jesus will nicht nur irgendeine kirchliche, traditionelle Beziehung, sondern er will eine Herzensbeziehung, eine Freundschaft, und das zu jedem Mensch. Nicht nur zu uns, wo wir da drin sind. Schaut, eigentlich müsste unser Herz so richtig heftig anfangen zu schlagen, wenn wir merken, wie Jesus sein Herz für jeden Mensch schlägt. Wie viele Menschen begegnen mir im Alltag, die noch nicht in dieser Herzensbeziehung zu Jesus leben? Jesus interessiert sich für jeden von uns. Nicht nur, bis du gefunden bist, nein, auch nachher noch. Darüber raus. Schaut, ich finde das faszinierend, wenn man in die Bibel hineinschaut und so Details mal feststellt. In der Bibel steht, dass Gott in jedem Moment, jeden Tag weiß, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Ich habe Gott sei Dank noch so viel, dass ich wahrscheinlich mit Zählen nicht würde nachkommen. Aber das ist gewaltig, weil es ist ständig unterschiedlich. Jetzt gerade, als ich mir über den Haar gestrichen habe, ist eins abgefallen. Es passiert. Man verliert Haar mit dem Alter. Das ist so, ganz normal. Aber nicht nur dann. Gott weiß in jedem Moment, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Und wenn er sich für so etwas interessiert, wie sehr interessiert er sich eigentlich für dein Herz? Für dich als Person. Die meisten von uns haben Jesus so erlebt, haben schon hineingefunden in die Beziehung zu Jesus. Johannes 20, Vers 21, da heißt es, da sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, das heißt, er ist in die Welt gekommen, um, wissen wir es noch, um zu suchen und zu retten. Das ist der Grund gewesen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, er sendet jetzt genau gleich, wie er vom Vater gesandt worden ist in die Welt. Und er sagt dir, ich traue dir zu, dass du mich in dieser Welt repräsentierst. Ich sende dich. Du bist mein Botschafter. Du sollst mich vertreten hier auf der Erde. Und du darfst aus der Fülle von meinem Geist leben. Ich lasse dich nicht allein mit dem. Ich bin gegenwärtig. Ich will in dir leben. Und du bist Teil von meinem Segenstrom. wo andere Menschen in Berührung mit mir bringt, mit meinem Segen bringt. Ich will durch dich den Menschen in dieser Welt begegnen. Ich will durch dich sie suchen. Ich will durch dich sie retten. Das ist Gottes Plan A. Es gibt keinen Plan B. Er will suchen und retten durch uns, durch mich. Jetzt sind, wenn man so das große Wort Evangelisation ins Maul nimmt, dann sind ein paar unter uns total begeistert und sofort dabei. Ich wüsste gerade ein paar, die ich sehe, die würden sagen, ja, genau, Evangelisation, das ist es. Und viele andere, denen dreht es den Magen um und die, das ist nicht mein Ding, wie soll ich das? Also, das kann ich gar nicht. Ich habe vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht, das liegt mir nicht so. Man empfindet das vielleicht auch als wahnsinnig grossen Auftrag. Wie soll ich das nur? Eine starke Überzeugung gewinne ich nicht durch das, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Und ich will jetzt auch nicht als derjenige vorne stehen, der euch sagt, ihr müsst. Jesus hat gesagt, ich will das durch euch tun. Du musst nicht. Aber er will nur durch dich. Das ist sein Plan A. Eine starke innere Überzeugung, die werde ich nicht überkommen durch irgendwelche Appelle und Aufrufe, sondern durch die Herzensbeziehung mit Jesus Christus. Ich glaube, wenn wir in dieser Herzensbeziehung leben, werden wir merken, wo das Herz von Jesus schlägt. Und dann werde ich bereit sein, mich zur Verfügung zu stellen und sagen, Jesus, ich merke, dein Anliegen ist so gross. Du willst Menschen suchen und retten. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich weiß überhaupt nicht, wie und was. Aber brauch mich. Mach's durch mich. Du hast gesagt, du schickst deinen Heiligen Geist. Und du letztendlich wirst machen, aber ich will mich als Gefäß zur Verfügung stellen. Wenn wir öffentliche Aufrufe und so hören, dann erleben wir Druck und Frust. Vergesst all das. Es geht nicht um das. Es geht um die Herzensbeziehung zu Jesus. Und je näher du an Jesus bist, umso mehr wirst du sein Herz spüren für die Welt. Wir kommen nicht zusammen, um einfach eine schöne Stunde in der Woche zu erleben. Das ist zu wenig. Um das ist Jesus nie gegangen. Der hat nie gesagt, trefft euch einmal in der Woche, dann wird es euch gut gehen, ihr seid wieder aufgestellt für die Woche. Und dann kommen wir wieder so mit hängender Zunge in die Kirche, dass er nachher wieder aufgestellt wird. Hat er nicht gesagt. Er ist jeden Tag bei uns, in unserem Alltag. Er hilft uns durch. Er stellt uns immer wieder auf. Aber sein Grund, sein Auftrag ist ein ganz anderer. Da geht es nicht um mich. Da geht es um Menschen, die verloren sind. Jesus redet von einer Botschaft, von einer guten Nachricht. Schaut, wir benehmen uns manchmal leider als Christen so, wie wenn wir eine mega schlechte Botschaft hätten. Wir schämen uns manchmal sogar fast davor. Aber das ist keine schlechte Nachricht, die wir zu überbringen haben. Sondern eine gute. Und viele Leute werden das jetzt nachvollziehen können, wenn du eine gute Nachricht hast. Wenn du irgendetwas hast, wo dich bewegt. Sei es zum Beispiel, dass du ganz neu verliebt bist. Da wirst du nicht zu deinen Freunden gehen und sagen, ah, du, trau mich nicht ganz, dir das zu sagen. Aber es ist in meinem Leben etwas, ja. Du wirst völlig begeistert sein und wirst gern darüber erzählen. Du wirst gern darüber reden. Wir Christen haben eine gute Botschaft, die Hoffnung gibt, und zwar über den Tod raus. Aber die fängt da schon an. Das ist eine gute Botschaft, auch für hier schon. Und Jesus sagt, ich mache dich zum Botschafter. Sobald du mir nachfolgst, bist du mein Botschafter, ob du es willst oder nicht. Spannend, gell? Können wir uns nicht auslesen. Aber du kannst auslesen, willst du bei Jesus dabei sein oder nicht. Und wenn wir so Botschafter sehen, in Bern hat es ja so Botschafter, dann haben die meistens wahrscheinlich tolle Häuser, tolle Autos und alles. Die gelten etwas, wenn du Botschafter von Gott bist. Dann bist du Himmelsbotschafter. Du hast eine gewaltige Stellung. Manchmal gehen wir in unserem Alltag so durch die Welt, weil wir denken, ja, wer bin ich schon? Was habe ich zu sagen? Und Jesus stellt dich auf und sagt, du bist mein Botschafter. Das heisst, du bist in mir reich und du hast eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Ich werde dich brauchen. Du darfst stolz durch die Welt gehen. Du darfst aufgestellt durch die Welt gehen und mich repräsentieren und den Menschen suchen und zu mir führen. Wie können wir das Botschafter sein? Leben, die Frage ist doch immer, eben, wie machen wir das? Das bei dem Wort Evangelisation muss es nicht so weit kommen, dass es dir die Nackenhaare zu Berg steht. Dass du schlechte Gefühle bekommst. Und ich sage dir, wenn du eben das falsche Bild hast von Evangelisation, dann hast du wahrscheinlich ganz recht damit. Aber was meint Jesus, wenn er sagt, so sende ich euch in die Welt? Ich werde uns mit ihnen nehmen. In einer Geschichte, die passiert ist und uns aufgeschrieben ist im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 2. Ich will es euch mal vorlesen. Da heißt: Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kapernaum liegt am See Genezareth. Und Kapernaum ist wie so immer wieder die Anlaufstation von Jesus gewesen. Er hat nicht wirklich ein Zuhause gehabt, aber dort im Haus vom Simon Petrus, da hat er wie so ein Gastrecht gehabt. Da war er immer wieder. Und da ist er immer wieder zurückgekehrt. Und dann heißt es weiter, es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Also das ist bekannt gewesen. Wenn Jesus in Kapernaum ist, dann ist er im Haus vom Simon Petrus. Und dann haben die Leute sich aufgemacht, es hat sich umgesprochen. Die Leute haben wieder gesagt, hey, hast du schon mitbekommen? Jesus ist wieder da. Komm, wir gehen. Wir wollen wieder hören. Es hat sie immer wieder hintrieben zu ihm, weil sie gemerkt haben, da ist etwas anders. Sie sind Nähe zu Jesus gesucht. Die Leute sind aus allen Ecken und Löchern gekommen und haben gesagt, wir müssen den Jesus wieder treffen und ihn hören. Und so heißt es auch in dieser Geschichte, viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Also das Haus, das muss pumpervoll gewesen sein. Wenn wir zuhause in meiner Familie Weihnachten feiern, ist es manchmal auch bumsvoll, habe ich zumindest den Eindruck. Wir sind inzwischen schon fast über 25 Leute in dieser kleinen Stube von meinen Eltern. Man kann fast nicht schnaufen, man sitzt fast auf dem Schoß vom anderen. Und das empfinde ich schon eng. Aber dort war nicht nur die Stube voll, sondern das ganze Haus voll. Es war alles voll. Bis vor die Türe sind die Leute gestanden und haben Jesus zugelassen. Es hat keinen Platz gehabt, dicke Luft wahrscheinlich. Und in all dem hat Jesus Botschaft verkündet. Und alle haben gespannt darauf gehört, was Jesus jetzt erzählt. Und sie haben gemerkt, wow, das sind nicht nur Worte, wo irgendein Mensch sagt, sondern das sind Worte, wo göttliche Dimensionen haben. Also das Haus pumpen voll. Und er hat Jesus Gottes Botschaft erzählt. Und er heißt weiter, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Dann ist das passiert. Vier Leute sind gekommen, haben so eine Matte, wo ein Gelähmter drauf war, gepackt. Wahrscheinlich jeder an einer Ecke. Und haben ein Teamwork gemacht. Das vierte haben sie ihn zu Jesus bringen. Und jetzt kommt es, jetzt heisst es. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten. Also das Haus, wie gesagt, pumpevoller, draussen auch schon voller. Jetzt müssen wir uns das bildlich vorstellen. Die packen der Freund die Hai an dieser Matte, schleppen ihn zu dem Haus und kommen an und es hat keinen Platz. Als erstes, was macht man? Man fragt natürlich, hey, könnt ihr uns bitte durchlassen? Wir wollen unseren Freund zu Jesus bringen. Sie sind nicht durchgekommen. Sie sind auf ein Hindernis gestoßen. Und das Hindernis, was war das? Das Hindernis? Das Hindernis sind die Leute, die in der Nähe von Jesus waren. Die sie nicht durchgelassen haben. Der Mann, der Hilfe braucht, der ist nicht durchgekommen. Die Männer haben gewusst, hey, es gibt eine Adresse, eine gute Adresse, wo man hingehen könnte, wo unserem Freund geholfen wird, und sie sind nicht durchgekommen. Da sind Menschen gestanden in der Nähe von Jesus. Es wäre jetzt interessant, wenn man die Geschichte könnte miterleben, wie das jetzt wirklich war. Ich stelle mir das so vor, wenn sie da hingegangen sind zu dem Ersten und sagen, hey, kannst du uns bitte durchlassen? Sorry, bist du zu spät. Ich will doch selber etwas sehen und hören. Hauptsache, mir geht es gut. Ich bin in der Nähe von Jesus, ich weiche nicht davon weg. Hauptsache, ich bin dabei. Ein gewisser Egoismus, Konsum. Hauptsache, ich höre, was Jesus zu sagen hat. Ist doch mir egal, wenn da irgendjemand kommt. Bleib zurück, stör uns jetzt nicht. Ich bin jetzt da und will auf Jesus hören. Und dann sind da noch andere dabei gewesen, so oberfromme. Und wir müssen nicht meinen, dass die nicht auch mitbekommen hätten, was da draussen war. Das wird nicht lautlos vonstatten gegangen sein. Die Freunde haben sich vielleicht sogar aufgeregt. Hey, lasst uns doch bitte durch. Da hat es einen Tumult gegeben. Und auch die Oberfrommen haben das mitbekommen. Aber meinst du, die hätten Platz gemacht? Und jetzt werden die vier Männer extrem kreativ. Und wer irgendwo in einer Kirche aufgewachsen ist, der hat die Geschichte wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Das ist eine wunderbare Geschichte für einen Kindergottesdienst, für einen Jungschi. Aber sie muss wieder unser Herz erreichen. Und jetzt hören wir, wie es weitergeht. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten mit seiner Trage hinunter. Also was haben die gemacht? Wir sehen jetzt ein Haus, wie es dort mal ungefähr ausgesehen hat. Es hat an der Seite wahrscheinlich etwa so eine Stege gehabt, wo man hätte können aufs Dach gehen. Und das Dach ist nicht wie bei uns gewesen, sondern Sabrina hat uns das letzte wunderbar erklärt. Ich bringe es nicht genau in diese Worte, weil es ist ein bisschen unangenehm vom Geruch, glaub ich, je nachdem, was für Material die da benutzt haben, um das Dach dicht zu bekommen. Aber wir müssen uns das vorstellen, wahrscheinlich sind etwa Holzbalken, Äste und Gestrüpp drauf gelegen. Sie haben Lehm, einen Lehmbrei zusammen gemacht mit den Materialien, die sie dort mal eben hatten, die ein bisschen auch schmecken. Und der ganze Brei haben sie da drüber gemacht, um das dicht zu bekommen. Und jetzt haben die Männer angefangen, das Dach kaputt zu machen. Unmöglich. Geht doch nicht. Kannst du doch nicht bringen. Und ich stelle mir vor, wenn so die Leute in dem Haus waren, die merken zuerst mal, da fängt es ein bisschen an zu rieseln. Vielleicht so, ja genau, der Lehm oder was auch immer da so ein bisschen runterkommt. Die sind entrüstet. Hey Simon, musst du mal wieder nach deinem Haus schauen? Da stimmt etwas nicht, bis sie merken, hey, da oben geht etwas ganz anderes ab. Was passiert da? Es ist unverschämt, dass sie jetzt das Haus von dem Simon Petrus kaputt machen. Was soll das? Ist vielleicht von unten gekommen. Und von oben haben sie gehört, los, weiter, jetzt sind wir bald am Ziel. Machet, bald haben wir es geschafft. Die vier Freunde, die haben angepackt miteinander, die haben ein Ziel gehabt, sie wollen ihren Freund zu Jesus bringen und sie lassen sich durch nichts aufhalten. Durch fromme Leute nicht und durch so ein Dach auch nicht. Wir bringen unseren Freund zu Jesus. Und dann lassen sie ihn ab und jetzt müssen wir uns auch die Situation von dem Kranken so ein bisschen anschauen, der hätte sich ja gar nicht wehren können. Mit dem ist einfach etwas gemacht worden. Der liegt auf seiner Matte, wie gesagt, er ist gelähmt, der kann nicht einfach davor springen. Die haben den gepackt und gesagt, wir bringen dich zu jemandem, wir wissen, der kann dir helfen. Und sie lassen ihn auf dieser Matte, aber er sieht seine Freunde und hängt wie im luftleeren Raum. Er sieht, was seine Freunde da mit ihm machen. Sie bringen ihn in die Nähe von Jesus. Und sie lassen ihn in eine extrem geladene Situation. Wenn wir uns vorstellen, wie die Frommen sich aufgeregt haben. Es ist ja unmöglich, was da abgeht. Und die Schriftgelehrten sind dort, schaulustig und solche, wo Jesus nachfolgen wollen. Und dann passiert Folgendes. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also Jesus hat aufgeschaut, hat den Gelähmten gesehen und hat die Freunde gesehen, die ihn ablöhnt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Weißt du, was die Freunde gedacht haben? Was bei denen im Kopf abgegangen ist? Hey, Jesus, kapierst du es eigentlich nicht? Der Mann kann nicht allein laufen. Darum bringen wir ihn zu dir. Der ist gelähmt. Der braucht eine ganz andere Hilfe. Ziel verfehlt. Wir bringen ihn zu dir, weil er gelähmt ist. Bist du denn so unsensibel? Du musst doch jetzt sehen, dass der Mann Not hat. Sein Leben lang kann er schon nicht laufen. Unser Problem ist es auch, dass unser Freund gelähmt ist. Darum bringen wir ihn zu dir. Unser Problem ist doch nicht das, worauf du eingehst. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Hat Jesus das nicht kapiert? Und dann passiert's. Die Schriftgelehrten denken Folgendes. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Also das, was bei diesen Schriftgelehrten im Kopf eigentlich durch den Kopf gegangen ist, hey, Sünde vergeben, das ist ein bisschen komplizierter, wie Jesus das jetzt da darstellt. wenn du deine Sünden vergeben lassen willst, dann musst du dir einen Bock kaufen. Möglichst einen jungen Bock. Das heisst, du musst zuerst einmal vorher geschafft haben, Geld verdient haben, dass du dir den Bock überhaupt leisten kannst. Das heisst, du musst zuerst einmal etwas tun. Arbeiten, sparen. Und dann, wenn du mal den Bock gekauft hast, dann musst du dich am Tempel anstellen. Du musst anstehen. Das kann ein paar Stunden gehen, das kann ein paar Tage gehen, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und dann wird es ziemlich blutig. Dann wird der Bock nämlich geschlachtet. Und es wird alles mit dem Blut eingestrichen. Und dann vielleicht werden dir deine Sünden vergeben. Und Jesus sagt so salopp, deine Sünden sind dir vergeben. Geht's eigentlich noch? Das ist doch viel komplizierter. Das ist doch Gotteslästerung. Was bildet er sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie. Das ist auch noch spannend. Das haben sie gar nicht laut gesagt. Sie haben es nur gedacht. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Ich will ganz kurz ein paar Punkte geben, wie wir von diesen vier Freunden lernen können. Das erste ist das Prinzip vom Mitfühlen. Lass dir Gottes Sicht schenken für Menschen, die Jesus noch nicht persönlich erkennen. Was mir eben als erstes auffällt bei diesen vier Freunden, ist, dass sie sich um ihren Freund sorgen. Das heisst, sie kennen ihn, sie haben Zeit mit ihm verbracht, sie wissen, wo seine Not liegt. Sie kennen die Perspektive von dem Freund. Und es kann sein, dass er ohne Perspektive da liegt, keinen Lebenssinn mehr hat. Es kann sein, dass er auch gar keine Zukunft hat. Aber sie wissen, die beste Adresse, die wir kennen, die ihm geholfen wird, ist bei Jesus. Sie glauben, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Ich kenne einen, der dir helfen kann. Und auch die Leute, die um dich herum sind. Wenn du ihre Not anschaust, ihre Hoffnungslosigkeit, dann weißt du, es gibt eine Adresse, wo ihnen geholfen werden kann. Und sie gehen dann durchs Dach. Jesus heilt und vergibt ihm sogar. Und schau, das Interessante ist, an dieser Stelle, dass Jesus Sünd vergibt und zuerst gar nicht auf die Heilung eingeht. Wisst ihr warum? Das Ziel von Jesus, warum er auf die Erde gekommen ist, was haben wir vorher in der Bibel gelesen? Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist und was sein Hauptziel ist, Menschen zu retten, in die Beziehung zum himmlischen Vater hineinzuführen. Jesus ist das persönliche Heil viel wichtiger als heilig. Es ist nicht entscheidend, dass er wieder laufen kann. Das Entscheidende ist, dass sein Herz Vergebung überkommt. Denn ob er Vergebung hat oder nicht, wird entscheiden für seine ganze Ewigkeit. Ob er laufen oder nicht, das entscheidet, wie er die Zeit auf der Erde verbringt. Entscheidend ist, wo er seine Ewigkeit verbringt. Sein Herz ist Jesus viel wichtiger als sein Körper. Aber er hat am Körper etwas signalisiert, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Lass dir Gottes Sicht für Menschen schenken, die Jesus nicht persönlich kennen. Ein weiterer Gedanke. Das ist das Prinzip vom Glauben, wo die Männer gemacht haben. Glaub, dass Jesus die beste Adresse für deine Freunde ist. Du kannst deine Freunde zum Arzt schicken, zum Psychiater und wo auch immer. Das ist durchaus gut. Aber die allerbeste Adresse, die deine Freunde kannst geben kannst, ist die von Jesus. Und für die vier Freunde war das klar. Wir bringen an den Ort, wo Jesus ist. Sie müssen, er muss Jesus kennenlernen. Er kann alles. Sie hatten keine Zweifel, sondern eine feste Überzeugung in ihrem Herz. Und schaut, da fängt Evangelisation an, wo die Menschen in deinem Umfeld nicht gleich sind. Sondern wenn du ein brennendes Herz hast und auch im Gebet deine Freunde Jesus anleihst. Und sagst, da ist die beste Adresse. Bring sie dort an. Und es geht nicht um eine Methode, es geht darum, dass ich zuerst mal begeistert bin von Jesus, was er in meinem Leben gemacht hat, wie ich ihn kennenlerne, wie ich die Beziehung zu ihm erlebe und die Begeisterung anderen kann mitteilen. Augustinus hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Wenn ich ein brennendes Herz habe, wird das andere anstecken. Und die vier sind überzeugt und glauben, dass ihr Freund zu Jesus muss. Und dann haben wir gelesen, Markus 2,5. Vielleicht ist es gar nicht aufgefallen. Wir haben gelesen, als nun Jesus den Glauben des Gelähmten sah, hat er ihn Sünde vergeben und hat ihn geheilt. Haben wir das gelesen? Nein. Das steht nicht, als Jesus den Glauben des Gelähmten sah, sondern als Jesus den Glauben der vier sah. Das heißt, er hat die Freunde angeschaut, was für ein fester Glaube sie haben. Jesus ist die beste Adresse für euren Freund. Jetzt kommen wir irgendwie ein bisschen theologisch in Problem, oder? Er hat gar nicht den Glauben von dem Mann angeschaut, sondern hat den Glauben von seinen Freunden angeschaut. Das ist ein Fürglaube. Für Bitte kennen wir. Für andere Leute einstehen, Bitte. Wir haben vorhin auch miteinander Fürbitte gemacht. Und das ist ein Fürglaube. Was heisst das? Sie haben sich zusammengetan und haben miteinander geglaubt für ihren Freund. Jesus kann alles. Jesus ist der Beste. Und das dritte Prinzip, das Prinzip von der Aktion, bring deine Freunde zu Jesus. Man hört, dass sie mitempfunden haben, dass sie geglaubt haben, aber irgendjemand muss dann einmal anfangen, die Leute zu Jesus zu bringen. Und es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben Möglichkeiten jetzt zum Beispiel auch bei Alpha Life, dass du Freunde einlädst. Einfach mal probierst. Und sagst, hey, da ist eine Adresse, da kannst du Jesus kennenlernen, da kannst du deine Fragen stellen, bring sie einfach mal mit und du wirst sehen, was in ihrem Leben passiert. Aber irgendwann müssen wir kleine oder größere Aktionen starten und manchmal erlebe ich Christen, die sagen, ich muss nicht darüber reden. Ich lebe es einfach vor. Nichts gegen das Vorleben. Schaut, ich glaube, wir sind uns einig, dass Jesus Christus das perfekt vorgelebt hat, wie man ein Leben mit Gott führt. Ein perfektes Vorbild. Aber was hat er gemacht? Er hat auch geredet. Und darüber geredet. Und wir müssen auch lernen, eine Sprache zu finden, nicht nur als Christen zu leben, klar, sieht man am Leben ganz viel. Aber wir müssen auch anfangen, unser Maul aufzutun, weil der Heilige Geist will das brauchen und deine Worte wird er in die Herzen übersetzen. Das letzte Prinzip, Prinzip vom Überwinden. Lass dich nicht durch Schwierigkeiten entmutigen. Die vier Freunde, die haben viel müssen müssen investieren. Sie müssen Zeit investieren. Sie müssen sich mit ihm auseinandersetzen. Sie müssen Energie einsetzen. Der war wahrscheinlich nicht ganz so ein Leichter. Sie waren risikobereit. Man muss sich vorstellen, was die auf sich genommen haben. Die haben Leute verärgert in einem Dorf, wo man sich kennt. Die haben das Dach kaputt gemacht. Das heisst, sie mussten wahrscheinlich auch nachher das Dach wieder reparieren. Sie haben Geld investiert. Sie haben sich aber durch nichts abhalten lassen, wo ein Hindernis auf sie zukommt, ihre Freunde, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Ist es dir ein Anliegen, dass deine Freunde Jesus kennenlernen? Ist es eine Leidenschaft in deinem Herz? Und ich wünsche mir auch ganz neu von Jesus angesteckt werden, von seiner Leidenschaft, mich anstecken zu lassen. Und schaut, es war eine grosse Überzeugung hinter den Leuten, die dort mal die Freie Evangelische Gemeinde Baden-Wettingen gegründet haben. Es sind Menschen mit einer grossen Überzeugung, die dich oder mich in die Nähe von Jesus, zu Jesus gebracht haben. Die nicht locker gelassen haben. Und es war eine extrem starke Überzeugung, die Gott für die Welt hatte, dass er seinen einzigen kostbaren Sohn auf die Erde geschickt hat, damit wir ewig leben können. Starke Überzeugung, dass Jesus freiwillig ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für dich und mich gelassen hat. Und es ist eine ganz starke Überzeugung dahinter, dass er seinen Heiligen Geist geschickt hat, der zu uns sagt, du musst es gar nicht allein tun. Ich weiss doch, dass du es nicht kannst. Aber du hast meinen Geist. Ich schicke euch den Helfer, den Tröster, den Ermutiger, damit ihr den Plan A, den ich habe mit den Menschen, dass du den kannst umsetzen. Ich bin angewiesen auf dich. Ich will deine Hilfe, ich will es nicht anders tun. 2. Petrus 3, Vers 9 steht, er hat Geduld mit euch und will, dass auch nicht nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ich wünsche mir, dass wir in unserem Herz wieder ganz neu dankbar werden und unser Herz anstecken lassen, von Gottes Liebe zu mir, zu dir, aber auch zu jedem Mensch auf dieser Erde. Das ist das Herz von Jesus. Wir werden jetzt miteinander, bevor wir dann ins Abendmahl gehen, in ein Lied einstimmen, von Gott kommen. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Weißt du, wie du dich im Moment fühlst? Ich hoffe nicht, dass die Predigt bei dir einen Druck auslöst, weil das soll es definitiv nicht sein. Gott setzt keinen Druck auf. Aber er sagt dir, hey, ich habe dich lieb, ich habe dich gesucht, gerettet, ich habe dir vergeben und ich will jetzt, dass du losgehst, will durch dich Menschen suchen und retten. Ich komme zu dir, so wie ich bin, mit all meine Sorgen, mit meinem Ballast. Ich will dir jetzt mal alles herlegen. Weil ich weiss, du bist der einzig Wahre. Du kannst Erlösung geben, du kannst vergeben und du kannst Menschen retten.